Clans selber sind halt nicht kriminell. Man muss es leider so auch häufig betonen, weil es in der Debatte manchmal untergeht. Aber wenn in Clans kriminelle Strukturen sozusagen Fuß fassen, ist es besonders schwierig, weil man eben nicht reinkommt. Das nur nochmal vorausgestellt.
Das war Tim Prahle, ein Kollege, der sich intensiv mit Clan-Kriminalität beschäftigt. Darum geht es in der heutigen Sonderfolge. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 30. Dezember. Ich bin Tilman Wrede und heute gibt es eine Sonderfolge.
Heute im Fokus.
Und dabei geht es heute um die syrische Clan-Kriminalität. Dazu habe ich mich mit meinem Kollegen Tim Prahle vors Mikro gesetzt. Er ist Reporter in der überregionalen Politik- und Gesellschaftsredaktion. Tim beschäftigt sich eine gewisse Zeit mit einem Schwerpunktthema. Seit Sommer ist das die Clan-Kriminalität, vor allem im ländlichen Raum. Clan-Kriminalität gibt es nicht im Strafgesetzbuch. Trotzdem haben sich einzelne Landeskriminalämter vorgenommen, sich von Behördenseite mit Clans auseinanderzusetzen, weil diese Strukturen so abgeschottet sind. Vor dem Gespräch war mir nicht bewusst, wie groß dieses Thema ist. Deswegen habe ich Tim zu Beginn gefragt, wie Clans überhaupt entstehen.
Also Clans selber sind erstmal etwas überhaupt nicht Ungewöhnliches. Es gibt zum Beispiel in Syrien, aber auch in Teilen Libanons, in Teilen der Türkei, gibt es einfach Familien, Großfamilien, die in sogenannten Clans organisiert und strukturiert sind. Das ist einfach nur, dass das sehr, sehr große Familien sind, dass man da ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Die erste Welle der Clans, die nach Deutschland kam, das war in den 80ern. Sogenannte Melhelmi-Kurden, ich hoffe, die Aussprache ist so richtig, das ist eine arabischstämmige Volksgruppe aus der Türkei. Meistens, oder aus dem Libanon stammt, aber viele sind in der Türkei, kommen aus der Türkei, sind über den Libanon damals nach Deutschland gekommen und galten, weil sie eben eine Volksgruppe war, die nicht so richtig zugehörig war, wurden die hier geduldet. Also die hatten keinen richtigen Asylgrund, wurden geduldet, durften aber auch nicht zurück, weil wohin will man sie bringen? Und dieser Duldungsstatus mit dem, was damit verbunden ist, nämlich nicht arbeiten zu dürfen und so ein bisschen nur darauf angewiesen zu sein, dass irgendeine Behörde dich mal anerkennt, der führte dazu, um das jetzt mal so ein bisschen kompakt zu machen, dass sich da einzelne kriminell halt einfach betätigt haben. Und wenn wir von den 80ern oder Anfang der 90er reden, dann wissen wir, dass mittlerweile schon die dritte Generation dieser Familien auch in Deutschland leben. Und wie gesagt, gilt auch nicht für alle Clans, ne? Das immer wieder vorauszustellen, aber es gibt halt dann auch diese kriminellen Familienmitglieder und das wurde mit der Zeit immer organisierter, immer auch teilweise brutaler. Also wenn wir von Anfang noch von Diebstählen sprechen, Sozialbetrug und solche Geschichten, sind wir mittlerweile eben auch bei Waffenhandel, Drogenschmuggel, Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten.
Okay. Und was ist das Ziel von diesen Clans oder ja, diesen organisierten Clans und ja, wie gehen die vor? Was ist das Ziel von denen?
Theoretisch das Ziel, das wir alle haben, nämlich gut durchs Leben zu kommen mit dem, was man dafür benötigt. Was aus Behördensicht sozusagen kriminelle Clans, ich möchte das immer deswegen betonen, weil es gibt auch, also man wird in diesem Land Leute erleben, die auch sich einem Clan zugehörig fühlen, deswegen aber noch lange nicht kriminell sind, eben weil das einfach so eine ganz klassische alte Struktur ist. Clans selber sind halt nicht kriminell. Man muss es leider so auch häufig betonen, weil es in der Debatte manchmal untergeht. Aber wenn in Clans kriminelle Strukturen sozusagen Fuß fassen, ist es besonders schwierig, weil man eben nicht reinkommt. Das nur nochmal vorausgestellt. Das Ziel von kriminellen Clans, ich habe es eben einmal gesagt, am Anfang war es noch nicht arbeiten dürfen und irgendwie trotzdem womöglich seinen Lebensunterhalt verdienen, mit kriminellen Eigenschaften und das ist bis heute immer noch so. Also von Behördensicht gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe gerade erst mit einem Staatsanwalt in Nordrhein-Westfalen in Duisburg gesprochen und der unterscheidet zum Beispiel bei Clan-Strukturen aus dem osteuropäischen Raum, was es auch gibt, auch wenn viele so nicht definiert werden, Rumänien, Bulgarien, da ist es wirklich ganz klar, hier in Deutschland, wenn man das so pauschal sagen möchte, da geht es um Sozialbetrug, möglichst viel Geld zu bekommen, ohne sich jetzt groß integrieren zu müssen. Das Geld wird meistens nach Hause geschickt an die Verwandten und selber hat man auch das Ziel, wieder nach Hause, also in die Heimat zu kommen irgendwann. Während kriminelle Clan-Angehörige aus dem arabischen Milieu, die man ja meistens auch im Kopf hat, wenn man an Berlin und ans Ruhrgebiet denkt, und die auch im Fokus der Ermittler am meisten stehen, da ist aus Behördensicht vor allen Dingen das Ziel, viel Geld zu machen, reich zu werden, diesen Reichtum auch zu zeigen. Da geht es gar nicht darum, wir wollen jetzt Robin Hood-mäßig unseren Verwandten im Ausland nochmal groß Geld zukommen lassen. Das gibt's auch. Aber es geht da auch schon sehr um Statussymbole, Reichtum zur Schau stellen. Das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Bild, gerade auch von Männlichkeit, dass da sozusagen in diesen Clans gezeigt wird. Das ist dann die klassische dicke Karre, mit der ich bei Instagram poste. Aber es ist wirklich Lebensunterhalt verdienen. Und was alle vereint, zumindest in der Definition, ist diese Ablehnung des Rechtsstaats. Also, dass man sagt, wir sind zwar hier in Deutschland, aber die Deutschen können uns gar nichts. Und wir machen unser eigenes Ding. Und das klappt auch teilweise viel besser, weil das ist vielleicht kriminell, aber wir kommen damit ganz gut klar. Wir leben nach unseren Regeln, wir leben nach dem, was wir richtig finden. Da muss man dann auch nicht auf Gesetze oder Ordnungswidrigkeiten groß achten. Das sozusagen so eine Behördenlese. Ich will mir das nicht immer alles zu eigen machen, aber man kann sich, glaube ich, darunter vorstellen, was damit gemeint ist.
Ja. Du hast dich ja jetzt auch mit sehr vielen verschiedenen kriminellen Clans auseinandergesetzt. Ich habe es in deinem letzten Artikel auch gelesen, da ging es auch sehr stark um die syrischen Clans. Und eben auch in einem Text hast du von libanesischen und libanesisch-türkischen Clans gesprochen. Wo ist da, ja jetzt mal ganz platt gesagt für mich, wo ist da der Unterschied und wie stehen die in Konkurrenz zueinander?
Also die libanesisch-türkischen Clans sind so die OGs, ne? Also das sind so die, an die alle denken. Das sind die, die ich eben besprochen habe. Viele eben aus dieser Volksgruppe der Melhelmi. Und die sind teilweise schon seit Generationen in Deutschland und eben auch eine der Gruppen, die überhaupt dieses Problem aus Behördensicht nach Deutschland getragen haben, dass es überhaupt Clankriminalität gibt. Ich hatte eben schon gesagt, es gibt generell auch mittlerweile andere Nationen, je nachdem, wie die einzelnen Länder Clankriminalität definieren, kannst du auch aus den Balkanländern Clans finden und theoretisch könnte es auch deutsche Clans geben, wenn alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind, aber im Kopf hat man meistens die türkisch-arabischen Clans, kriminellen Clans. Seit 2015 sind natürlich sehr, sehr viele Syrer nach Deutschland gekommen, nach Europa und nach Deutschland. Die meisten natürlich völlig unbescholten, nicht alle haben in Clanstrukturen gelebt in Syrien, aber das gibt es da natürlich auch. So, das gleiche Prinzip. Und auch da hast du dann natürlich die Möglichkeit, dass dann in Syrien Clans auch nicht auf der Seite des Rechtsstaats stehen. Das heißt, dass sozusagen kriminelle Clans eben zusätzlich nach Deutschland kommen. Das ist jetzt eine Entwicklung, die man seit einigen Jahren beobachten kann. Und diese Konkurrenz zwischen syrischen und libanesisch-türkischen Clans, die lässt sich gar nicht so einfach zusammenfassen. Es gab im vergangenen Jahr riesige Ausschreitungen, die haben auch übermedial Beachtung gefunden in Castrop-Rauxel, wo hunderte Angehörige von syrischen und türkisch-libanesischen Clans aufeinander losgegangen sind, mehrfach, und da gefühlt die halbe Innenstadt demoliert haben. Da waren Macheten, Schusswaffen, alles war dabei. Wirkte richtig wie so ein Straßenkrieg. Und seitdem beschäftigt man sich, wo kommen eigentlich diese syrischen Clans her? Und die Konkurrenz ist natürlich einmal rein wirtschaftlich. Also kriminelle Clans haben ein Wirtschaftsgebiet und sei es nur ganz normaler Handel, also sei es nur ganz normales Gewerbe, nur dass da nicht alles vernünftig abgerechnet wird. Sobald da ein neuer Player auftritt, ist man in Konkurrenz. Dafür müssen es gar nicht Libanesen und Syrer sein, es können auch verschiedene Libanesen sein oder was auch immer für Staatsangehörigkeiten. Also rein wirtschaftliche Interessen. Die stehen in einer Konkurrenz. Ein Player mehr heißt, man muss sich den Markt irgendwie teilen. Egal, ob der Markt jetzt legal oder illegal ist. Und dann kommen gerade bei Syrern und Libanesen kommen natürlich auch kulturelle Verwerfungen, politische Verwerfungen dazu. In Castrop-Rauxel soll es unter anderem auch darum gegangen sein, wie die Syrer im Libanon behandelt werden. Man weiß, dass die meisten Syrer erstmal im Libanon gelandet sind. Die sind nicht alle nach Europa gekommen, sondern Libanon, das kleine Land, hat unfassbar viele Syrer aufgenommen. Und sowas bietet natürlich politischen Zündstoff dann eben auch in Deutschland. So, das sind so einige Erklärungsansätze.
Mhm. Und was macht die syrischen kriminellen Clans so gefährlich? Oder sind sie gefährlicher als die OGs?
Ich würde nicht sagen, dass sie gefährlicher sind. Zum einen machte das Phänomen, also das Phänomen war deswegen so gefährlich am Anfang, weil das so viele gar nicht auf der Kette hatten. Wenn wir nochmal von Nordrhein-Westfalen sprechen, ist es eine meiner Hauptbelastungen bei der Arbeit, dass jedes Land eine eigene Definition von Clankriminalität hat, wenn sie es überhaupt definieren. Und Nordrhein-Westfalen ist da zum Beispiel sehr straight und sagt, nur wer auch wirklich aus einer türkisch-libanesischen Familie kommt oder zu dem Wilhelmi gehört, kann überhaupt, und einen bestimmten Familiennamen trägt, ganz wichtig, kann überhaupt Clankrimineller sein. Eine Definition, die maximal angreifbar ist, wenn man und streitbar ist, wenn man mich fragt. Aber wenn du so rangehst, dann läuft es natürlich Gefahr, die Syrer, die dann da kommen, gar nicht mehr auf dem Zettel zu haben. Und die neuesten Zahlen aus den Lagebildern sowohl in Niedersachsen als auch in NRW zeigen, dass die syrischen Tatverdächtigen unter den Clankriminellen mittlerweile andere abgelöst haben. Also es ist einfach ein quantitativer Zusatz. Man hat einfach mehr Tatverdächtige syrischer Staatsangehörigkeit mittlerweile als türkisch, libanesisch. Die meisten sind wohlgemerkt immer noch deutsche Staatsangehörige, auch ganz wichtig zu sagen. Aber wenn wir von den ausländischen Staatsangehörigkeiten sprechen, haben wir in NRW mittlerweile 770 syrischer Herkunft. Was bei syrischen Clans noch so gefährlich ist, das macht sie nicht gefährlicher als andere, aber was natürlich gefährlich ist, ist, dass sie sehr, sehr gut vernetzt sind. Also die kamen ja nicht alle nach Deutschland. Clankriminalität ist ohnehin kein nationales Phänomen. Es ist meistens gut vernetzt. Syrische kriminelle Clans haben sich gerade am Anfang auch sehr mit Schleuserkriminalität das Geld verdient. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Also die ersten, die da kamen und kriminell waren, haben dann auch auf illegalem Wege Leute und für viel Geld teilweise nach Deutschland geholt. Das ist zumindest so eine Erkenntnis, die man hatte. Und sie sitzen eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, in Frankreich, also überall. So, und da kann es, das ist für die Behörden natürlich auch nicht besonders leicht, wenn das so international vernetzt sein kann. Und was man noch gesagt hat, was sie so gefährlich macht, ich will immer nicht sagen, dass das Unterschied ist, aber wenn wir auf die syrischen Clans gucken, es gibt einen Forscher, der sich gut damit auskennt, Mahmoud Jaraba heißt der. Der hatte zum Beispiel bei syrischen Clans das sehr, sehr schnelle Mobilisierungspotenzial angesprochen. Das heißt, da müssen gar nicht alle kriminell sein, ohnehin nicht, aber man kriegt den Clan relativ schnell zusammen. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem ist, wenn man irgendwas hat, wenn man irgendwo womöglich im Konflikt steht mit anderen, dann ist es sehr, sehr schnell, dass aus allen Landesteilen oder auch international auch Familienmitglieder zusammenkommen und man dann eine relativ große, ja, in dem Fall kann man das auch sagen, ist hierarchisch genug, eine relativ große Manpower hat. Nicht, um da jetzt einen offenen Straßenkrieg anzuzetteln, aber einfach, um Präsenz zu zeigen. Also dieses hohe Mobilisierung, dass sie sehr flexibel sind, das wurde noch als mögliche Gefahr der syrischen Clans so gesagt. Das klingt ein bisschen abstrakt, ist aber gerade für die Strafverfolgungsbehörden natürlich ungemein schwierig, dann dagegen vorzugehen. Weil nur Mitglieder aus dem Clan dann schnell von A nach B kommen und vielleicht den kriminellen Verwandten unterstützen, sind die ja nicht gleich auch noch kriminell. So, das ist sehr komplex. Und was man vielleicht auch gerade speziell zu Syrern noch sagen muss, wir haben die Ashira, also die Clanstruktur angesprochen. Das gilt natürlich nicht für alle Syrer. Es gilt auch nicht für alle kriminellen Syrer. Das macht es so knifflig. Also Syrer kommen, ich mach's mal ganz einfach. Syrer kommen nach Deutschland und Europa. Einige sind in Clans organisiert, auch die Clans kommen nach Europa. Einige von diesen Clans, haben immer weniger Zahlen, sind kriminell oder bauen sich hier dann relativ schnell aus diesem Clan heraus kriminelle Strukturen auf. Das sind aber dann auch nicht die einzigen Kriminellen aus Syrien, die kommen. Ne? Also von den wenigen Kriminellen, die aus Syrien kommen, im Vergleich zu den vielen, vielen Nicht-Kriminellen, hast du natürlich auch was anderes als Clankriminalität. Du hast zum Beispiel auch syrische Bandenkriminalität. Das war teilweise viel schlimmer. Da gab es in Baden-Württemberg auch, wenn man so möchte, offene Blutrache. Ich kann mich daran erinnern, dass in einem Shisha-Café ein junger Mann erschossen wurde, ein anderer war auf Flucht, das waren auch Syrer, das waren aber keine Clans, das waren syrische Banden, meistens Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die sich auch aus Syrien kennen, vielleicht aus dem gleichen Dorf kommen, deswegen aber jetzt nicht die eigene Familie sind. Das heißt, du hast da sozusagen auch noch diesen Komplex der Bandenkriminalität. Es wäre viel einfacher, das zu pauschalisieren und mit dem Kamm drüber zu scheren und zu sagen, so, alle Clans, alle kriminell. Es ist halt viel, viel differenzierter und das darf man auch nie vergessen und sollte man immer wieder auch gerne betonen.
Haben die Behörden zu lange weggeschaut, was die kriminellen Clans aus Syrien angeht?
Wenn man ehrlich ist, ja. Also auch wenn man sich wundert darüber, weil es ja doch immer ein politisch brisantes Thema ist. Einmal, also das Landeskriminalamt NRW hat einmal sozusagen vor 5, 6 Jahren über überhaupt syrische und irakische, das muss man immer dazu sagen, Clans gesprochen. Dann hat man einmal kurz abgeglichen, dass die Bundesregierung auch nichts weiter weiß, außer das LKA, und dann versandet es wieder so. Und jetzt, seit Anfang des Jahres, es gibt ein sogenanntes Auswerteprojekt, da merkt man jetzt, wie aktuell das Thema noch ist, ein sogenanntes Auswerteprojekt, ich glaube, das heißt Euphrat, wo wirklich mittels Daten und wissenschaftlichen Ansätzen die Behörden auch schauen wollen, wie ist denn der Einfluss eigentlich von syrischen und irakischen Clans? Also was genau machen die? Wie viel Einflussnahme haben die auf die Gesellschaft, auf auch die kriminellen Organisationen vor allem natürlich?
Eingangs unseres Gesprächs hast du immer wieder von Shisha-Läden gesprochen. Stecken hinter diesen Shisha-Läden kriminelle Clans oder sind Shisha-Läden ein, ich sag mal, leichtes Opfer für kriminelle Clans?
Sowohl als auch. Ich fange erstmal mit dem zweiten Part an. Das weiß ich zufällig aus Berlin. Da gibt es von Forschern, auch von Leuten, die sozusagen in der migrantischen Community stecken, folgende ganz interessante Aussage. Was bei kriminellen Clans immer wieder zugehört, ist ja die klassische Schutzgelderpressung. So, das kennt man auch, dass man nur durch Präsenz einfach auch Leute dazu bringt, Geld zu bezahlen, also Gewerbe. Und das Beispiel war, wenn du jetzt eine Straße hast mit 10 Läden und 8 davon werden auch von Migranten geführt, gerne dann aus ähnlicher, also zum Beispiel dann Libanesen, auch wenn das jetzt ein bisschen pauschal ist, aber 8 Läden werden durch arabischstämmige Leute geführt, 2 von Deutschen. Dann ist es so, dass die Schutzgelderpresser gar nicht in die beiden deutschen Läden reingehen. Also nicht immer, sondern in die aus der eigenen Community. Weil bei der eigenen Community wissen sie, dass das Vertrauen in die Behörden und die Anzeigenbereitschaft generell auch viel geringer ist als jetzt bei den Deutschen. Das heißt, da laufen sie sofort Gefahr, dass sie da zwar Schutzgeld erpressen wollen, aber der Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzerin damit gar nicht klarkommt und sofort zur Polizei rennt. Das wäre natürlich schädlich. So. Während in der migrantischen Community dieses Vertrauen in staatliche Behörden nicht unbedingt da ist. Das heißt, die Menschen, die am meisten unter Clankriminellen auch leiden, sind meistens Leute, die selber aus der migrantischen Community kommen. Das heißt, so gesehen, wenn man jetzt voraussetzt, dass Shisha-Läden häufig auch von Menschen aus der migrantischen Community betrieben werden, sind die auch ein leichteres Opfer. Andersrum ist es natürlich so, dass Clans, wenn wir sagen, die haben ihre eigenen Geschäftsfelder, gehören Shisha-Läden natürlich dazu. Auch Barbershops, Dönerläden. Das klingt klischeehaft, ist aber einfach ganz klassisch. Das ist etwas, was sie aus ihrer, also gerade Shisha, Cafés sind etwas, das kommt eben aus dem arabischen Raum. Und das konnte man in Deutschland ganz gut auch ansiedeln. Das gab es vorher nicht und darüber freuen sich auch, glaube ich, einfach Menschen, die aus der Kultur kommen. Wenn da ein Clan hintersteckt, dann besteht die Kriminalität ja nicht immer darin, dass das kriminelle Clans sind und hinterrücks mit Waffen handeln. Das kann auch einfach sein, dass das Sachen für den Zoll oder fürs Finanzamt sind, dass Sachen nicht vernünftig abgerechnet werden, dass Menschen nicht vernünftig bezahlt werden, was auch immer. So. Aber auch, dass eben vielleicht andere Substanzen da noch verkauft werden unter Ladentheke, dass es um Geldwäsche geht. Also es gibt aus NRW die Klassengeschichte von vielen, vielen Scheinfirmen mit Strohgeschäftsführern. Das heißt, da waschen Clans auch richtig, richtig Geld, kriminelle Clans. So, also beides kann sein. Ich würde mich aber hüten zu sagen, dass bei Shisha-Läden immer kriminelle Clans hinterstecken. Das ist natürlich nicht so. Aber es ist ein Feld. Also ein krimineller Clan würde eher ein Shisha-Café aufmachen als ein gut bürgerliches Restaurant mit Schnitzel und Kartoffelpüree, glaube ich.
Vielen Dank an Tim Prahle für das Gespräch. Den Link zu dem Artikel habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. In dem Artikel findet ihr noch mehr Informationen darüber, wie syrische Clans agieren und wie sie in der Vergangenheit vorgegangen sind. Außerdem hält euch Tim auf dem Laufenden darüber, was der Sturz des Assad-Regimes für Auswirkungen auf die syrischen Clans in Deutschland hat. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, obwohl ich es immer noch sehr kompliziert finde, wie kriminelle Clans vorgehen. Ich habe jedoch mitgenommen, dass es für kriminelle Clans ein Weg ist, um zu überleben und sich so ihren Lebensunterhalt zu sichern. Verrückt finde ich aber auch, dass man in so einen Clan hineingeboren werden kann und dann stelle ich es mir sehr, sehr schwierig vor, da wieder rauszukommen. Was ich auch sehr verwunderlich finde, ist die Tatsache, dass Clankriminalität so explizit nicht überall definiert ist und es deshalb auch nicht in allen Bundesländern so genau verfolgt wird. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist das auch so. Dort gucken sich die Behörden an, was im Bereich der organisierten Kriminalität passiert und haben dann mal so 3 Fälle von Clankriminalität, in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Zu diesem Themengebiet gibt es auch einen eigenen Podcast. Stadtland Clan heißt der. Den habe ich euch auch verlinkt. Wie gefallen euch eigentlich diese Sonderfolgen? Schreibt mir dazu gerne eine Mail an gutenmorgen@fragen-podcast.de und gebt uns gerne auch Feedback, was die Inhalte angeht und über welches Thema ihr mal genauso viel hier wissen wollt. Die nächste Folge gibt es morgen ab 5:30 Uhr. Habt einen guten Start in den Tag.